Ein Cloudland im Metaversum. Ein Großteil der Handlung von Neal Stephensons Roman Snow Crash 1992 spielt in einer zersplitterten Geografie von Gated Communities, Privatgefängnissen, rassistischen Enklaven und kaum noch seetauglichen Flüchtlingsbooten. Aber der Hauptschauplatz der Geschichte ist ein Ort, der keiner ist: das Metaversum. Die Figuren setzen Brillen auf und stecken Ohrstöpsel ein, um aus ihren prekären Jobs als Pizza- oder Paketboten zu entkommen und in Gestalt ihrer Avatare als Gorillas, Samurais oder Drachen in eine virtuelle Welt zu wechseln. Im Metaversum kaufen, verkaufen und bauen sie Häuser, obwohl das Land, auf dem diese Häuser stehen, wie in Singapur und Hongkong, einer einzigen Einrichtung gehört, die den Ertrag in die Erweiterung der Infrastruktur investiert. Bestimmte Gebiete sind exklusiv, aber jeder, der Zugang zu einem Computer hat, kann aus der alltäglichen Realität verschwinden und in der Online-Welt auftauchen. Wie eine Figur sagt, wenn man in einem Scheißhaus lebt, bleibt einem immer noch das Metaversum. Im Jahr 2021 kündigte Facebook, eines der wenigen Unternehmen, denen es jemals gelang, zumindest vorübergehend eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar zu erreichen, das Vorhaben an, seinen Namen in Meta-Plattforms zu ändern. Denn es wollte in eine Welt vorstoßen, die es als Metaverse bezeichnete. Dieses Metaversum sollte die Welten von Computerspielen, sozialen Medien und Online-Arbeit verschmelzen und die Benutzer in die Lage versetzen, sich Identitäten, Erscheinungsbilder oder Häute und Zahlungssysteme zuzulegen, die über verschiedene Plattformen hinweg genutzt werden konnten. Ob man nun auf Facebook mit der Familie chattete oder via Zoom an einer Besprechung teilnahm oder in einem Multiplayer-Online-Rollenspiel wie Final Fantasy oder World of Warcraft einen Angriff startete. Im Promotion-Video spielten Benutzer in Gestalt von Zeichentrick-Avataren ein Kartenspiel. Mark Zuckerberg führte ein inszeniertes Gespräch mit einem Mitarbeiter. Auf dem Kaffeetisch im Hintergrund lag ein Exemplar von Snow Crash. Andere Tech-Konzerne taten es Facebook nach. Microsoft kaufte das Unternehmen, das World of Warcraft produzierte, und die Wirtschaftsseiten der Zeitungen begannen sich mit einem Begriff zu füllen, den ein Jahr zuvor nur die Fans von Science-Fiction-Romanen gekannt hatten. Doch während der Begriff für viele Leute neu war, war das Phänomen selbst ein alter Hut. Die Idee immersiver Online-Welten machte im Tech-Futurismus bereits länger die Runde, als viele Millennials am Leben waren. William Gibson hatte den Begriff Cyberspace 1984 in seinem Roman Neuromancer geprägt und schon 1992 verliert sich der mit einem Headset ausgestattete Protagonist des Films Der Rasenmähermann in einem virtuellen Raum in einem größenwahnsinnigen Rausch. Virtual Reality Headsets, die seit langem in der Ausbildung von Soldaten und Piloten eingesetzt wurden, tauchten in den 90er Jahren auch in den Spielhallen auf und waren ein Thema von Magazinen wie Wired, die zur Verbreitung neuer Technologien beitrugen. Der Kassenschlager Die Matrix aus dem Jahr 1999 popularisierte die aus dem Cyberpunk stammende Option, in eine alternative Realität zu entfliehen, in der breiteren Öffentlichkeit. Die Spiele Habbo 2000 und Second Life 2003 boten rudimentäre Versionen eines Metaversums, in dem sich Avatare etwas ungelenkt durch dreidimensionale Räume und Stadtlandschaften bewegten und gelegentlich Kontakt zu Fremden aufnahmen. Einige Spieler waren bereit, für virtuelle Accessoires und Gebäude zu bezahlen. Gleichzeitig beschäftigten sich zahlreiche Artikel mit der neuartigen Idee, in der virtuellen Welt reales Geld zu verdienen und in den Online-Bauboom zu investieren. Zu denen, die sich die Zahlen genauer ansahen, zählte der Finanzier Stephen K. Bannon, der später der maßgebliche Berater Donald Trumps werden sollte. Im Jahr 2007 organisierte Bannon 60 Millionen Dollar, den Großteil steuerte sein ehemaliger Arbeitgeber Goldman Sachs bei, die in ein in Hongkong ansässiges Unternehmen investiert wurden, das billige chinesische Arbeitskräfte anstellte, um World of Warcraft zu spielen. Indem sie einfache Aufgaben erledigten, verdienten diese Goldpflanzer virtuelles Geld und andere Objekte, die für reales Geld mit Gewinn an Spieler im Westen verkauft werden konnten. Abgesehen davon, dass er mit diesem geschickten Arbitragegeschäft Geld verdiente, begriff Bannon bei dieser Gelegenheit, dass im Internet eine große Energie schlummerte. Bannon erklärte, er habe im Internet die monströse Macht enttäuschter junger Weißer erkannt, die er später zu seiner Medienplattform Breitbart umlenkte, die ab 2016 zum Aufstieg der alternativen Rechten beitrug. Wenn man über politische Ideologien der letzten 20 Jahre spricht, kommt man nicht um eine Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Computerspielen und Internet herum. Bisher haben wir uns im Wesentlichen mit Orten im herkömmlichen Sinn beschäftigt. Aber die neuesten kapitalistischen Exit-Visionen sind nicht nur in der realen, sondern auch in der virtuellen Welt angesiedelt. Während in den letzten zwei Jahrzehnten gewaltige Summen in den Tech-Sektor und später in Kryptowährungen wie Bitcoin geflossen sind, springt das libertäre Denken zwischen der Online- und der Offline-Welt hin und her. Seit Ende der 90er Jahre betrachten Anarchokapitalisten das Internet als einen Ort, an dem man das Gebäude gesellschaftlicher Regeln bis auf die tragenden Säulen des Privateigentums und der Vertragstreue abreißen konnte. Wie wir ein ums andere Mal gesehen haben, planen sie nicht, dem Staat mit der Abrissbirne zu Leibe zu rücken, vielmehr wollen sie ihn kapern, zerlegen und als ihr Privateigentum neu zusammensetzen. Dazu haben sie Spielzeugmodelle des Staats gebaut, die Auswirkungen in der realen Welt haben.